Und auf einmal wollte das Finanzamt die Nachzahlung haben für 2019, die Nachzahlung für 2020, dann für das laufende Jahr die Nachzahlung, ja, weil wir halt 3 Jahre zurück, und eine angepasste Vorauszahlung fürs nächste Jahr. Und wir waren beim hohen 5-stelligen Betrag und mein Steuerberater war schon so am Schwitzen und so, oh Gott. Das bricht halt echt vielen Selbstständigen das Genick.
Ich musste, nachdem ich meinen Außendienstjob aufgegeben habe, hatte ich einen Dienstwagen und der war halt dann weg. Da kommt jemand, holt den ab, Schlüssel weg und dann musst du halt erstmal sehen, wie du klarkommst. Und auf dem Land, dann stellst du auf einmal fest, Mensch, Bus fahren und kommt nicht und Regen und scheiße kalt und so weiter. Dann musst du halt auch erstmal gucken, dass du es dir alles irgendwie dann auch wieder ermöglichen kannst.
Ich sag halt immer, okay, wenn man nach 12 bis 24 Monaten Vollzeit, also kein Geld verdient hat mit seiner Selbstständigkeit, dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg oder nicht das richtige Business. So Leute, herzlich willkommen zur neuen Finanz-Insider-Podcast-Folge. Heute mal wieder persönlich hier im Videostudio. Extra Kilometer auf sich genommen. Der liebe Matze heute zu Gast. Seine Begleiterin sitzt auch noch im Hintergrund. Heute reden wir über das Thema auch selbstständig machen, Finanzen. Wie sieht das aus? Wie mache ich mich eigentlich selbstständig? Was sollte ich für Sachen vielleicht auch beachten? Auch Thema Steuern. Und ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und ich freue mich, vieles mitnehmen zu können bei dir.
Ja, ich hoffe, dass alle, also sowohl Zuhörer als ihr natürlich auch heute in der Menge mitnehmen könnt. Vielleicht nochmal ganz kurz. Ich glaube, Flensburg hast du gesagt, ne?
Genau, also ich komme aus Hürup. Das ist bei Flensburg, ungefähr so 8 Kilometer von Flensburg entfernt. Und da wohnt halt auch mein kleiner Sohn. Und mit Caro habe ich halt die Fernbeziehung nach Cuxhaven. Also ich bin auch immer recht viel unterwegs.
Ja, also direkt aus Cuxhaven, direkt hier angereist, heute auf dem Freitagnachmittag. Ich glaube, gleich noch wahrscheinlich ein bisschen was geplant. Heute soll es erstmal um das Thema Finanzen gehen. Vielleicht sagst du mal 1, 2 Sätze. Wer bist du? Wo kommst du her? Haben wir schon. Was machst du genau beruflich? Und
Genau, also ich bin Matze, 37, komme aus der Nähe von Flensburg und habe mich jetzt ungefähr vor 8, 9 Monaten dazu entschieden, mich selbstständig zu machen im Bereich Social Media. Ich betreue da Unternehmen, Coaches, Berater, Dienstleister bei den unterschiedlichsten Themen, ob das jetzt Shortform-Content ist, Landingpages etc., also alles, was dazugehört.
Okay, also einen Schritt gemacht. Und was hast du vorher gemacht, bevor du in die Selbstständigkeit gegangen bist? Also wir gehen da gleich ein bisschen genauer drauf ein, auch mit den Finanzen und so, wie du das gemacht hast. Genau. Was war vorher dein...
Also ursprünglich habe ich meine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann, habe ganz normal im Laden gearbeitet und da war es halt irgendwann so, dass das Thema aufkam, dass da halt der Besitzer wechselt und so. Und da sind wir dann, bin ich dann über einen Kontakt in Außendienst gekommen, in Vertriebsaußendienst für bespielte Medien, also CDs, DVDs, Spiele, Filme und so. Das hat auch super viel Spaß gemacht, war sehr cool. Allerdings kam dann ja irgendwann die Zeit von Spotify, Netflix, Amazon Prime und so weiter. Und dann hatten wir halt da auch nicht mehr so wirklich die großen Kunden. Und dann bin ich praktisch kurz vor der Corona-Zeit zu Philip Morris gewechselt für Tabakwaren. Das war so auch ein ganz cooler Schritt. Problem war, ich konnte mich halt so wenig bis gar nicht mit der Branche halt identifizieren, aber aufgrund von Corona und so musste ich natürlich dann irgendwie irgendwas machen. Und da ist dann halt auch irgendwann so ein bisschen die Idee entstanden, sich mit Persönlichkeitsentwicklung und wie kann ich ein Business aufbauen und so weiter dann entstanden. Und sitze ich halt heute hier.
Jetzt sitzt du heute hier, also total spannend. Ich meine, da gehört ja auch einiges zu, wenn du sagst, vor 8 Monaten. Ich meine, ich habe hier noch auf den Zettel, das waren ursprünglich die ersten Daten von der Bewerbung, 36, heißt wahrscheinlich vor kurzem Geburtstag gehabt.
30.06. hatte ich Geburtstag.
Okay, dann weiß ich nicht, warum hier 36 steht, aber alles gut. Aber nichtsdestotrotz, mit Mitte 30 in die Selbstständigkeit, volle Pulle rein.
Ja, genau.
Da gehört ja auch ein Mut zu. Gab es dafür einen Auslöser oder also war es einfach so eine Kurzschlussreaktion oder einfach schon lange überlegt?
Es kam nachher eigentlich so ein bisschen durch die ganze private Situation, die im Endeffekt entstanden ist. Also ich hatte dann halt auch die Trennung hinter mir von meiner damaligen Frau, wo dann halt auch mein Sohn entstanden ist. Und ich habe halt gemerkt, dass ich mit meinem aktuellen Job halt fast gar keine Chance habe, irgendwie meinen Sohn halt mehr zu sehen und halt auch mit ihm Zeit zu verbringen und flexibler zu werden, gerade jetzt auch mit der Fernbeziehung mit Caro und so. Und dadurch ist es nachher im Endeffekt so ein bisschen entstanden, dass ich halt gesagt habe, okay, ich muss halt jetzt einfach irgendwie was machen, ich muss jetzt einfach einen mutigen Schritt gehen, muss halt auch, was ja auch jetzt zu deinem Thema so ein bisschen passt, halt auch was investieren in meine Bildung, in mein Wissen. Und dadurch ist nachher so ein bisschen dieser ganze Schritt entstanden.
Ja, also Respekt erstmal dazu. wie gesagt, mit Mitte 30 haben ja schon viele so die Hürde, dass sie jetzt nicht mehr unbedingt sagen, okay, ich gehe jetzt sofort ins Risiko rein. Können ja gleich mal drauf zugehen oder beziehungsweise auch direkt über die Finanzen dann auch reden, wie du das vielleicht vorbereitet hast. Und was ich halt immer den Leuten sage, ich meine, das ist jetzt, also wenn du es anders gemacht hast, nicht schlimm. Mhm. Aber vielleicht die Leute, die jetzt hier gerade zuhören und sagen, hey, ich will vielleicht auch mal den Weg in die Selbstständigkeit wagen. Hast du irgendwie eine Planung gemacht, also irgendwie Rücklagen oder so, dass du wirklich gesagt, hey, ich hatte schon Kunden, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Was war da so dieser ausschlaggebende Punkt?
Also ich hatte natürlich ein paar Rücklagen. Die habe ich dann halt auch für Wissen und solche Dinge investiert. Wie gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, dass ich da einfach ja auch erstmal so ein bisschen vom Mindset her drauf eingestellt werde, was kommt auf mich zu. Da ist auch so ein bisschen die Idee entstanden, was will ich überhaupt machen und so weiter. Und und dann kamen so die ersten Kunden, oder der erste Kunde war praktisch jemand aus dem näheren bekannten, verwandten Kreis, der gesagt hat, ja, wäre cool, wenn du es irgendwie für mich machen könntest. Und so ist das Ganze dann schlussendlich irgendwo entstanden.
Okay, also du hattest schon Kunden, bevor du den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht hast?
Quasi. Nee. Also ich habe Persönlichkeitsentwicklung und so weiter gemacht, habe das Geld, wie gesagt, investiert in Wissen und so weiter.
Ja.
Und bin dann halt einfach mit meiner Idee, oder was heißt mit meiner Idee, aber mit meinem Geschäftsmodell, nenne ich es jetzt mal, rausgegangen und habe dann gesagt, okay, komm, das mache ich. Kennst du jemanden? Brauchst du es selber? Was weiß ich. Das waren so praktisch die ersten Schritte und dadurch ist dann sozusagen der erste Kunde entstanden.
Da kamen dann die Fähigkeiten aus dem gelehrten Vertrieb
zu tragen,
die wichtig sind. Also finde ich total krass und also auch echt mutig, das so zu machen. Ich kann das immer nur so beschreiben, kann ja immer nur den Weg beschreiben, wie man das selber gemacht hat. Und bei mir war es ja damals lange nebenberuflich. Und ich sage halt auch allen Leuten, allein aus diesem finanziellen Aspekt, hey, schau mal, dass du Kunden hast, bevor du in die Selbstständigkeit gehst. Also das eine muss jetzt nicht schlecht sein oder so. Wenn man da sagt, hey, ich gehe all in und so, hat das auch sicherlich Vorzüge. Aber du minimierst halt dadurch richtig das Risiko. Ne? Natürlich ist das so dieses doppelgleisige Fahren anstrengender, ne? Weil dann sind es eher 60-Stunden-Wochen als 30-Stunden-Wochen. Und das ist aber so ein Punkt, wo ich ganz klar sage oder wo ich viele Leute in der Selbstständigkeit schon gesehen habe und auch scheitern gesehen habe, die konnten den Tag nicht füllen.
Ja.
Also das ist so, du stehst morgens auf, du hast ja keinen mehr dahinter. Also du musst ja bei einer Selbstständigkeit schon wirklich den Antrieb haben, dass du sagst, ja, ich stehe jetzt morgens auf. Weil rein theoretisch, wenn du jetzt morgens nicht aufstehst, kommt ja keiner und ruft. Außer vielleicht Kinder oder sonst wer, ne?
Ja, sonst wer, ja.
Und das heißt, man braucht eine sehr, sehr hohe intrinsische Motivation. Und wenn man jetzt dieses Problem hat, auch Gedankenspirale und sowas, dass man dann weiß, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwie einen Kunden gewinnen. Oh Gott, wie mache ich das jetzt? Und dann kommt man in so ein Negativ-Ding rein. Und ich habe da ganz, ganz viele Leute gesehen, die auch schon sich mal ein Jahr selbstständig gemacht haben. Und es ist halt komplett in die Uhr gelaufen. Ich war nachher auch für die Erfahrung, aber ich würde halt immer so einen Minischritt halt gehen. Ne? Aber du hast es anders gemacht, auch cool. Rücklagen, hast du da irgendwie so eine Benchmark gehabt für dich, wo du gesagt hast, das muss es sein oder sowas?
Nee, gar nicht so direkt.
Nicht.
Also ich habe wirklich, bin einfach jetzt losgelaufen, habe einfach gestartet und wobei eine Sache, glaube ich, habe ich jetzt gerade nicht richtig rübergebracht. Also am Anfang habe ich diesen ersten Kunden parallel zu meinem Philip Morris Job schon gemacht.
Ja, okay.
Und dann irgendwann halt aufgrund dessen, dass da sich bei Philip Morris auch einige Sachen geändert haben, bin ich dann da halt raus und habe jetzt gesagt, okay, jetzt muss ich es halt irgendwie hinkriegen, irgendwie versuchen.
Ja.
Genau, so war das.
Okay, also dann schon den ersten Kunden am Start gehabt.
Genau.
Aber Rücklagen jetzt gar nicht so speziell Daumenzahl oder irgendwie was anderes gehabt?
Nee, kann ich jetzt gar nicht so direkt sagen. Also ich habe, ich hatte ja dann praktisch eine Zeit lang halt zwei Einkommen so, das eine und das andere.
Ja.
Und jetzt ist es halt wie gesagt so, ich komme so klar. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt mich auf den Kirchturm stelle und mir den Schein werfen kann, weil ich so viel habe.
Ja, okay, das ist aber halt auch normal, gerade ersten Tage, Jahre Selbstständigkeit, also die ersten, und die meisten Unternehmen oder die selbst gegründeten Gewerbe scheitern innerhalb der ersten 3 Jahre wieder, weil viele Sachen nicht beachtet werden. Aber vielleicht für die Leute, die jetzt auch sagen, weil wir es ganz, ganz häufig haben, okay, ich möchte mich nebenbei selbstständig machen, wie gehe ich denn da vor, wie sehe ich das dann mit den Finanzen? Ich würde immer so diesen ersten Step halt sagen, okay, ich habe schon Kunden, ich kann meinen Tag füllen. Mhm. Ja, dass man schon so sagt, okay, ich habe 20 Stunden Arbeit in der Woche. Weil dann fängt man halt auch an zu arbeiten und hat halt nicht so dieses Thema, okay, was mache ich jetzt? Finanziell gesehen habe ich das mittlerweile so, und das ist in meinen Augen eine gute Benchmark, dass man sich erstmal aufschreibt, hey, okay, was habe ich für monatliche fixe Ausgaben? Können 1.500, 2.000 Euro sein, die ich wirklich haben muss. Ne? Ich habe eben schon gesehen, wir gehen ja gerne noch ein bisschen so durch die Ausgaben mal durch. Hier, ne? Auch Sky und sowas auch mit drauf, der Sau, ne? Also Fußballfan.
Genau.
Was mal angegeben, 150 Euro im Monat. Schauen wir gleich mal ein bisschen drauf. Was brauche ich halt wirklich? Ne? Weil wenn Selbstständigkeit halt wirklich so dieser Traum ist und sowas, dann sollte man vielleicht sagen, okay, auf die Sachen kann ich vielleicht gerade verzichten, weil ist es vielleicht auch nicht ratsam, als Selbstständiger auf einen Samstagnachmittag zu wissen, hey, okay, ich zahle jetzt für mein Sky-Abo Kohle und muss aber nachher gucken, weil sonst lohnt sich das Geld ja nicht und ist um 3:30 halt auf dem Sofa und nicht unterwegs. Ne? Mhm. Das ist aber nur so am Rande. Und dann, wenn man die Ausgaben hat, zu sagen, okay, ich kann mindestens 12, besser 18 oder sogar 24 Monate überleben, ohne dass Einnahmen reinkommen. Mhm. Weil dann hat man wirklich so diese Entspanntheit, man kann den Tag füllen, man kann sagen, okay, hey, wenn ich jetzt auch mal 2-3 Monate kein Geld verdiene, weil in der Selbstständigkeit ist ja ehrlicherweise, dass das Ganze mal hoch ist und mal runter, ist bei mir auch. Ne? Also ich habe, glaube ich, klar mal ein paar Monate so konstant, natürlich wird der Setpoint höher, was immer Minimum da ist, aber es ist trotzdem sehr schwankend. Mhm. Und dann hat man natürlich so eine Ruhe, dass man nicht sagen muss, ich muss jetzt auch dem Kunden was verkaufen. Ja. Ja, ich meine, klar, ich komme jetzt aus der Finanzdienstleistung, ist was ganz anderes, ne? So, weil dann immer sagen, hey, der muss jetzt Geld verdienen, aber du willst ja auch nicht aus Biegen und Brechen Kunden gewinnen müssen. Und deswegen ist, glaube ich, diese Rücklagengeschichte da ganz, ganz wichtig. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sage halt immer, okay, wenn man nach 12 bis 24 Monaten Vollzeit seinen Job, dann also kein Geld verdient hat mit seiner Selbstständigkeit, dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg oder nicht das richtige Business.
Ja, denke ich auch. Also klar, muss ja irgendwas bei rumkommen. Ne? Also ich komme ja sicherlich gleich noch zu, auch mit den Ausgaben und so weiter, Unterhalt, Miete und so weiter.
Ja.
Da bist du ja darauf angewiesen. Das geht ja gar nicht anders. Ja. Kann jetzt zum Beispiel, weiß ich, ein kleines Ding vielleicht mal vorweg. Ich musste, nachdem ich meinen Außendienstjob aufgegeben habe, hatte ich einen Dienstwagen, auch einen coolen Dienstwagen.
Ja.
Und der war halt dann weg. Der ist halt einfach weg. Da kommt jemand, holt den ab, Schlüssel weg und dann musst du halt erstmal sehen, wie du klarkommst. Und wenn du jetzt nicht in der Big City wohnst mit 100.000 Einwohnern und so, sondern auf dem Land, dann stellst du auf einmal fest, Mensch, Bus fahren und kommt nicht und Regen und scheiße kalt und so weiter. Ja. Dann musst du halt auch erstmal gucken, dass du es dir alles irgendwie dann auch wieder ermöglichen kannst. Und das war auch ein krasser Schritt, so wenn du nur noch ein kleines Kind hast, was du irgendwie vom Kindergarten abholen musst. Und der dann da vielleicht auch nachher sagt, Papa, ich habe keine Lust, Bus zu fahren und so.
Ja.
Das ist schon krass halt. Dann weißt du halt auch so, das ist dann so die Motivation, weshalb du dann sagst, deswegen mache ich das halt. Ne? Weil du dann wirklich auch mal wieder ganz runterkommst, so richtig auf dem Boden der Tatsachen.
Ja.
Das ist schon heftig dann.
Das sind tatsächlich, also vielleicht so ein Quicker, ich meine, also Quicker in Anführungsstrichen. Ich würde an deiner Stelle halt hergehen und das dokumentieren. Ich würde wirklich hergehen und genau diese Momente, wo man gar keinen Bock mehr hat, wo man im Regen an der Bushaltestelle steht und wirklich sagt, boah, ey, ich könnte jetzt echt so mega im Strahl brechen, hergeht und sagen, jetzt die Kamera drauf. Ich habe das, meine Freundin hat ja auch so einen kleinen Instagram-Account gemacht mit Riding Made Simple, ne, also sie reiten macht und letzte Woche vorletzte Woche lief auch mal was nicht so super gut auf dem Turnier und sowas und dann war sie auch nicht so geil drauf. Und eigentlich, ich habe mich da nicht getraut, sie dann zu filmen. Aber normalerweise muss man genau in dem Moment halt das festhalten, weil das sind diese Lows, weil auch Social Media, alle zeigen immer die Highs, ne? So, hey, läuft alles geil und sowas. Aber genau das hilft ja den Leuten, ne? Weil auch wenn du das jetzt so sagst, also ich habe so ein Bild halt nicht im Kopf gehabt, weil ich ja diesen Safety-Weg gehe mit nebenberuflich und ich habe irgendwie immer einen fahrbaren Untersatz gehabt, seitdem ich 18 bin. Dann sehen andere Leute so das, so wenn denen das dann passiert, ah, okay, dem ging es ja auch mal so. Und da ist halt so dieser große Lerneffekt halt bei, wo man halt ganz, ganz vielen anderen Menschen auch helfen kann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also hast schon recht, hätte ich mal machen sollen oder
kannst du immer noch machen.
Immer noch irgendwie machen vielleicht.
Du machst ja Videos und so, also dokumentier halt deine Journey, ne? Das ist so, hey, da will ich hin und ja, läuft kacke und sowas und da wirst du Leute finden, die das halt auch verfolgen werden. Mhm. Weil die halt genau diesen Weg halt gehen, ne? Okay, du hast gerade schon gesagt, mal in die Ausgaben rein, also ich kann mal kurz auf die Sachen so ein bisschen schauen, die du auch rübergeschickt hattest damals.
Ja.
Ja, Miete, gut 675, Lebensmittel 150 Euro, Freizeit 100 Euro, Unterhalt 400. Das ist ja auch so ein Thema. Vielleicht können wir da mal drüber reden, weil das gerade so ein Punkt ist. Ich kriege so häufig die Aussage von Leuten, die sich selbstständig machen wollen, die aber schon Kinder haben. Ja, nee, das lohnt sich ja nicht. Wenn ich dann mal mehr verdiene, muss ich ja auch mehr abdrücken.
Also ist jetzt für mich, also klar, wird sicherlich dann auch irgendwo nochmal so auf mich zukommen, wenn da die nächsten Steps halt irgendwo kommen. Aber vielleicht auch noch mal so ein bisschen vorweg, weshalb habe ich mich selbstständig gemacht, das passt jetzt vielleicht gerade eigentlich gar nicht gut in dein Thema rein, aber für mich war irgendwie nie der Anreiz so, das jetzt finanziell zu machen. Für mich war jetzt nie der Anreiz zu sagen, ich, keine Ahnung, betrieben gesagt, will jetzt Millionär werden oder irgendwie sowas, darum ging es mir nie. Der Anreiz war für mich immer der, ich kann mehr Zeit mit meinem Kind verbringen, ich kann mehr Zeit mit einer tollen Frau verbringen, kann das Ganze halt miteinander kombinieren. Und klar, der nette Nebeneffekt, wenn du selbstständig bist und da vielleicht der ein oder andere Euro mehr bei rumkommt als vorher, klar, dann muss ich das wahrscheinlich auch zahlen und werde ich auch nicht drum rumkommen und dann ist es halt irgendwo auch so. Mhm. Aber auf der anderen Seite bleibt mir ja trotzdem, wenn ich einen Strich drunter ziehe, noch irgendwie mehr übrig als vorher und kann meinem Sohn dann vielleicht auch andere Sachen ermöglichen, die ich vorher nicht ermöglichen konnte.
Ja.
Und das ist für mich halt irgendwie so der Mehrwert, so wieso mache ich das überhaupt, ja, wieso renne ich mir die Hacken wund, wieso telefoniere ich mir das Ohr ab, um irgendwie Kunden zu gewinnen und so.
Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Also man braucht ein großes Warum dahinter. Ne? Eine Selbstständigkeit heißt ja nicht immer, okay, ich muss jetzt mega reich werden oder sowas. Im Gegenteil, für mich ist Geld halt nachher auch nur ein Mittel zum Zweck, beziehungsweise ich mag den Satz eigentlich überhaupt nicht, aber eigentlich übersetzt halt Freiheit. Mhm. So, und ich sage halt auch, okay, Freiheit kann ich halt bemessen. Freiheit heißt für mich, wann ich arbeite, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, was ich arbeite.
Ja.
So, und ich bin halt auch ein Mensch, mir wird halt total schnell langweilig. Deswegen mache ich halt auch so verschiedene Sachen und stoße immer wieder was Neues an. Aber das ist halt ja, glaube ich, gerade dieser Punkt, den man halt auch gerade bei viel Persönlichkeitsentwicklung und sowas einfach merkt, was macht mich eigentlich wirklich happy, ne?
Ja, genau.
Aber ich finde es gut, dass du auch dann sagst, hey, okay, ja, dann zahle ich halt mehr Unterhalt, passt, ne? Das ist nicht so der Punkt. Wie gesagt, Sky DAZN, habe ich gerade schon was zu gesagt, ja. Welche Fußballmannschaft ist es?
Boah, das kann ich gar nicht sagen eigentlich. Schalke 04?
Oh.
Ja, das ist ganz schlecht.
Das ist gerade. Das ist aber teuer. Also muss man für Schalke überhaupt Sky und DAZN haben? Spielen die nicht irgendwie schon so niedrig, dass man
ja,
das nicht braucht?
Sky brauchst du noch für zweite Liga, aber ich möchte auch mal irgendwas Gutes sehen und dann DAZN mit Champions League. Ist
okay, so ein bisschen träumen. Ist noch gar nicht so lange her, ne? Wann hat Schalke gegen Madrid gespielt? 2018?
Ja, ist gar nicht so lange her, ne?
Ist nicht so lange her, ja.
Fall.
Ja, ich habe mal sehr, sehr doll die Daumen für Gladbach gedrückt, aber wenn man sich so die Rückrundentabelle anguckt, dann sieht das für nächstes Jahr auch nicht unbedingt besser aus. Anyways, ich habe es gerade schon gesagt, ne? Also klar, ein bisschen abschalten und so sollte sein, aber ich finde halt 150 Euro für die Streamingdienste, das hat ja auch so ein paar Klagen mittlerweile, ne? Weil die ja exorbitant die Preise erhöht haben. Am Anfang war so für einen 10er 9,99, da waren 14,99, jetzt kostet es, glaube ich, 39, 49, ja, irgendwie sowas, krass, ne?
Ja. Teile mir das noch mit meinem Papa zusammen.
Ja, okay, dann mag es gehen. Aber trotzdem genau. Sind halt schon Ausgaben. Ich meine, bei ETC wird wahrscheinlich auch Netflix drin sein und diesen ganzen Kram.
Das habe ich tatsächlich nicht.
Das hast du nicht. Okay, ja, sehr gut.
Wirklich nur die beiden.
Wobei ich wirklich sagen muss, gerade bei Netflix und so, manchmal sind da halt auch gerade unternehmerisch und sowas echt gute Sachen bei, so gute Dokumentation, wo man wirklich sagen kann, hey, ich kann da echt eine Menge bei lernen auch, ne? Mhm. Okay, Versicherung 150, gucken wir gleich nochmal im Detail ein bisschen drauf. Kosten für mein Business 500. Was ist da drin? Also wenn du es nicht aus dem Kopf weißt, alles gut, wir gehen da gleich mal rein. Also wir haben das MacBook für 70 Euro, was hier zum Beispiel steht. Rente 50, wo du mehr machen möchtest.
Ach so, und so. Das bei den 500, da ist jetzt auch noch ein Coaching mit dabei, wo ich dann einfach auch mal Zugriff auf hier Experten habe, wenn ich mal zum Beispiel vor einem Problem stehe mit einem Kunden, wo ich nicht weiterkomme.
Ah, okay.
Dass ich dann darauf einfach auch zugreifen kann.
Ja.
Da sind dann auch Calls mit drin und so weiter.
Ah, okay. Sehr gut.
Genau.
Hast du, also darfst du sagen, bei wem du das Coaching da damals gekauft hast? Oder möchtest du sagen oder möchtest du nicht sagen?
Ja, ich lasse es lieber weg, bevor mir es um die Ohren fliegt.
Okay, alles klar. Können wir nachher noch drüber reden. Jetzt haben wir hier so ein, zwei Kontoauszüge und ich will gar nicht jeden einzelnen mal durchsprechen, aber so ein paar, weil da auch gerade im Vorfeld schon Fragen gekommen sind. Hier wird eine Riester-Rente abgebucht, 52 Euro. Damals oder hier jetzt an der Stelle bei der Provinzial gemacht und ich will jetzt hier auch wie in anderen Folgen jetzt keinen bestimmten Versicherer bashen. Weißt du, wie alt der Vertrag ist?
Der ist sicherlich schon 10 Jahre alt.
Okay, was sehr, sehr spannend ist, damals, was heißt damals, als du noch selbstständig und nicht selbstständig warst?
Das passt nicht, warte mal, ich bin jetzt, der ist 15 Jahre alt. Stimmt, den habe ich damals, wie alt war ich da? 18, 20, irgendwie sowas.
Ja, und da wird wahrscheinlich nicht, also erstmal, du kriegst, also viele sagen immer so, gerade bei Riester so, jetzt Teufelskreuz, total schlecht.
Mhm.
Allerdings hat jede Vorsorgemöglichkeit immer Vor- und Nachteile. So, als das damals gemacht war, warst du wahrscheinlich in der Ausbildung, hast Zulagen bekommen.
Genau.
Heute ist der wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß, der Vertrag. So. Was aber ein großer Punkt jetzt hierbei ist, du kriegst als sozialversicherungspflichtiger Angestellter, kriegst du ja eine Zulage.
Mhm.
Ja, das bedeutet, du kannst das Ding, also kriegst diese Grundzulage, Kinderzulage, je nachdem, wo das Kindergeld hingeht, kann man auch aufteilen. Und du kannst das Ganze von Steuer absetzen. Allerdings, als Selbstständiger bist du nicht mehr förderberechtigt.
Okay.
Das heißt, diese Förderung kriegst du, seitdem du selbstständig bist oder seitdem du nicht mehr sozialversicherungspflichtig angestellt bist, gar nicht mehr.
Hm, okay.
Das heißt, die Vorsorge macht halt jetzt gerade de facto für dich als Selbstständiger nicht unbedingt Sinn.
Ja, okay.
Ja, das kann man da schon sehen. Und für viele, weil Riester mal so ein großes Thema ist, worauf da ich achte, also aktuelle Neuverträge meines Wissens nach lohnen sich so gut wie gar nicht mehr, außer man hat irgendwie vielleicht als Mutter ein geringes Einkommen, weil dann kannst du mit 5 Euro im Monat, wenn du 2, 3 Kinder hast oder so, aus 5 Euro jeden Monat das muss ich mal ganz kurz rechnen, 60 Euro machen oder sowas.
Okay.
Ja, weil du kriegst 15 Euro für dich und für jedes Kind nochmal 25 pro Monat.
Krass.
So, das heißt, wenn du zwei Kinder hast, sind das 50, plus 15 sind 65. So, wenn ich jetzt jemanden sage, gib mir 5 Euro und ich gebe dir 65 zurück und das jeden Monat, dann können da Kosten drin sein, keine Renditen, whatever. Aber das wäre halt dumm, dieses Geld nicht mitzunehmen.
Das wäre richtig blöd, ja.
Ja, und deswegen ist das halt immer so auch so, also natürlich sollte das ein guter Vertrag sein, der vielleicht auch noch ein bisschen Rendite macht und man in ETFs und so investiert, das gibt es halt alles. Aber da sollte man halt einfach darauf achten, dass es sehr individuell ist und es halt nicht dieses gibt, ja oder nein. Wobei mittlerweile man sagen muss, es lohnt sich Riester halt gerade in Neuverträgen immer weniger. Okay, das vielleicht mal dazu. Gut, wir haben Essen auswärts. Wir haben bei uns hier in Metting, ich habe das auch gedacht, dass ich das erste Mal gesehen habe, Antalya Döner. Mittel. Und das Witzige ist, da steht halt auch schon fast Mettingen und ich habe so Mittellangeln. Und wir haben halt hier auch einen Antalya. Ich habe schon gedacht, hey.
Warte mal hier.
Ja, Dönerinflation ist auf jeden Fall am Start. So, okay. Umsatzsteuervoranmeldung haben wir noch an der Stelle. Und das ist jetzt vielleicht schon so der erste Punkt, ne? Das ist ein Konto, aber du hast ja jetzt hier schon so Umsatzsteuervoranmeldung. Ist ja definitiv geschäftlich.
Ja.
So, und das sind ja private Ausgaben.
Mhm.
So, in jedem Fall selbstständig immer zwei Konten. Immer. Minimum. Ne, jeder Steuerberater zieht dich auf links erstmal. Ich würde sogar so weit gehen, wenn du Umsatzsteuer bezahlst, habe ich halt auch bei mir. Ich habe für Umsatzsteuer ein eigenes Konto, ja, wo nur Sachen runtergehen, die umsatzsteuerpflichtig sind, etc. Weil gut, ich habe auch noch ein Geschäft, was Umsatzsteuer befreit ist an der Stelle. Aber für jedes Business würde ich ein eigenes Konto machen. Und wenn es irgendwie Finum ist, N26 oder irgendwie sowas gibt oder ich glaube, Konto oder so heißt das Ganze, ich weiß nicht, wie sich das ausspricht.
Mhm.
Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute gratis Geschäftskonten, worüber du auch Rechnung schreiben kannst und sowas. Das würde ich aber auf jeden Fall schon mal trennen.
Ja, okay.
Ja. Weil dann hast du eine Übersicht, ne?
Ich hatte jetzt schon mal überlegt, so Steuerrücklagen, wenn ich Steuerrücklagen bilde, ob das zum Beispiel Sinn macht, das irgendwie, also vielleicht nicht einfach auf ein Standardkonto zu packen, sondern auch irgendwo zu investieren, dass das Geld dann am Ende vom Tag irgendwie für mich ein bisschen arbeitet und ich dann da noch was bei rumkriege irgendwie oder so, aber ich weiß halt auch nicht so richtig, wie ich das machen soll.
Also ganz wichtiges Thema, Geld, was fürs Finanzamt ist. Ich würde es niemals investieren im Sinne von, ich packe das in ETFs, ich packe das in Aktien oder irgendwas anderes.
Okay.
Weil das ist nicht dein Geld, das ist vom Finanzamt.
Ja.
Das kann bei ein paar hundert Euro und so, dann Schwankungen ja kommen, machst du nur einen Umsatz gleich so aus. Reden wir aber schnell bei Steuerrücklagen, die im 5- oder vielleicht 6-stelligen Bereich sind, da schwankt man um 20-30%. Dann sagt das Finanzamt nicht so, ach so, ja, ist gerade runter die Kurse, ja, wir warten noch ein bisschen. Mhm. Da steht dann halt, und das bricht vielen das Genick, Steuerrücklagen ist ein total wichtiges Thema. Kann ich vielleicht gerade mal so erzählen, was das auch bei mir war, als es so diesen ersten Schwall gab, damals von 5-stellig auf 6-stellige Jahresumsätze. Aber es ist halt so, also, wir fangen mal vorne an, Kontoverteilung. Ich würde ein Konto machen, privates Konto. Das kann mit der Freundin zusammen sein, das ist jetzt erstmal egal. Und du hast ein Konto, wo deine Umsätze, deine Eingänge reingehen. Ja, also wo du deine Einnahmen hast.
Ja.
Und wo du auch im Idealfall deine Ausgaben hast. Dass du erstmal weißt, okay, hey, das sind alles reine Geschäftsausgaben. Weil dann weißt du, okay, klar, wenn du mehr Unternehmen hast, hast du mehrere Geschäftskonten. Aber wenn du jetzt ein Unternehmen hast, hast du nur das Konto, ich sag mal Bank A, geht dein Geld rein. Und das ist dein Geschäftskonto. So.
Mhm.
Und von Geschäftskonto A setzt du dir jeden Monat quasi ein Unternehmergehalt, was du dir auf dein Privatkonto überweist.
Mhm. Okay.
So, und dann hast du so private Ausgaben, die laufen über das private Konto. Wie man das dann persönlich mit Frau und keine Ahnung was verteilt, ist nochmal ein anderes Thema. So, und von diesen Umsätzen, die du halt hast auf dem Geschäftskonto, würde ich auch immer hergehen und 20, 30, je nachdem, wie viel Geld du auch wieder rausgibst, auf ein Extrakonto packen, was Steuerrücklagen sind.
Mhm. Okay.
Besser zu viel als zu wenig, weil das Problem ist, wenn du irgendwann mehr Umsätze machst, viele haben das halt haben gar keinen Überblick mehr darüber, dann kommt eine Umsatzsteuervoranmeldung, dann muss irgendwie da Geld gezahlt werden. Als ich, also bei mir war so der Sprung mit Einkommen, was richtig herumging, war so 2018, 19, 20. Ja? Und das hat dann 2, 3 Jahre gedauert. Durch Corona hat sich das alles nach hinten gezogen.
Mhm.
Und auf einmal wollte das Finanzamt die Nachzahlung haben für 2019, die Nachzahlung für 2020. Ich glaube, da war sogar schon 2021, ja, dann noch dann für das laufende Jahr die Nachzahlung, ja, weil wir halt 3 Jahre zurück und eine angepasste Vorauszahlung fürs nächste Jahr.
Okay.
Und wir waren beim hohen 5-stelligen Betrag und mein Steuerberater war schon so am Schwitzen und so, oh Gott, ja, das bricht halt echt vielen Selbstständigen das Genick.
Mhm.
Und ich so, hey du, mach dir keinen Stress, also ich mache ja Finanzen auch beruflich, wäre halt blöd, wenn ich das nicht am Start gehabt hätte. Wobei auch da kenne ich Leute, die als Finanzberater gearbeitet haben und Steuerprobleme hatten, aber ist ein anderes Thema. und konnte das Geld halt bezahlen, ne? Weil ich das halt wusste, hey, okay, von dem Geld, was ich verdiene, habe ich immer 30% konsequent vor Ausgaben zur Seite gelegt, weil ich wusste, ich muss irgendwas Steuern bezahlen. Mhm. So, und da muss man halt auf jeden Fall drauf achten, ne? Deswegen getrennte Konten an der Stelle unbedingt. Bei kleinen Beträgen mag das vielleicht noch irgendwo gehen, aber ich würde es immer sofort machen. Vor allem Girokonten kosten ja nichts mehr, oder?
Nee, ich glaube mittlerweile das, was du hier aufgezählt hast, ist die ganzen Online-Banken und so,
ja.
Ich glaub, die sind mittlerweile fast alle umsonst.
Relativ kostenlos, ja, genau. Genau, jetzt sehen wir halt hier, ne, Aldi so zwischen und sowas. Und das ist halt jetzt auch, klar, wenn du jetzt zum Beispiel Publikumsverkehr hast bei deinen Kunden, so jetzt kaufst du was beim Aldi, ja, kann halt, wenn das jetzt zum Beispiel war, jetzt keine Ahnung, das Wasser hier jetzt gerade ist ja eine Geschäftsausgabe, weil ihr jetzt hier beim Geschäft seid sozusagen, ne?
Ja.
Und dann muss ich natürlich auch die Belege dafür haben. Mhm. So, und wenn du das halt einmal von vornherein sauber aufbewahrst, weißt, hey, Geschäftsausgabe, alles klar, ablegen, ne?
Mhm.
Gut, meine Buchhalterin, wenn die das jetzt hört, dann kriege ich eine Backpfeife, weil wir das nicht so schön haben, wie wir das gerne hätten. Na, auch hier zum Beispiel Strato sehe ich sofort. Ich weiß das jetzt, ne?
Ja.
Weil ich ja selbstständig bin. Strato, Webseitendienst etc. So, das ist eine Geschäftsausgabe.
Mhm.
So, jetzt der Finanzbeamte, der es aber macht, wenn du mal eine Prüfung bekommst, der sagt, ja, Strato, was ist jetzt, ne? So, okay, ne, Ernstings Family, hat er jetzt Socken seinem Kunden geschenkt oder waren die für die Familie?
Ja, okay,
dann Penny und so, dass du das halt dann nachweist.
Dass man das ein bisschen sortieren kann, okay.
Genau, oder jetzt auch hier so Burger King und sowas. Ne? Es kann ja sogar sein, gut, bei Burger King kriegst du keinen Bewertungsbeleg, aber wenn du jetzt einen Kunden zum Essen einlädst, schon mal gehört, Bewertungsbeleg?
Ja, kenne ich noch vom Außendienst früher, dass wir die auch machen
müssen. Lässt man sich den geben, ne? Warum? Weil 70% der Kosten abzugsfähig sind. Das heißt, wenn ich mit einem Kollegen essen gehe, so, und das ein Geschäftsessen ist, dann setze ich 70, und das kostet 100 Euro, dann setze ich 70 Euro als Ausgabe an. Dann lasse ich das aber über das Geschäftskonto laufen.
Okay.
Nicht über das Private, ne? Also ich bin bei sowas auch immer total penibel, ne? Weil ich habe damals mal einen Kollegen gehabt, der hat ein Büro gehabt, ein Büro geleitet, und dann hatten wir auch zusammen eine Assistentin angestellt und sowas. Und die Assistentin, die hat dann immer Sachen gekauft, irgendwie was, ne? So von ihrem Konto. Und hat dann immer gesagt, ja, kannst du mir das Geld wiedergeben? Ich sage, Geld kriegst du wieder, aber schreib mir bitte mit deinen Belegen, also mit den Belegen, wo du es ausgegeben hast, eine Rechnung darüber.
Mhm.
Und sie so, nee, warum, das ist voll umständlich, nervt mich voll, ich habe keine Lust, Rechnung zu schreiben. Und ich so, ja, aber wie kennst du das denn sonst? Ja, der und der gibt mir das einfach immer in bar.
Mhm.
Und ich so, oh, mach ich nicht.
Ja.
Und ja, gut, so genauso auch hier, so Versicherung. Versicherung fürs Gewerbe, in meinen Augen total wichtig. Ne? Also ich würde immer gucken, dass man einen Rechtsschutz hat. So, gerade wenn man so auch online viel unterwegs ist, so online, ich weiß nicht, Webseiten, erstellst du die auch?
Nee.
Okay.
Also Landingpages.
Landingpages, so. Aber auch bei Landingpages ist es ja wichtig, so, du brauchst einen Cookie-Banner.
Mhm.
So, also ja, weiß ich, wenn du jetzt ClickFunnels oder so kaufst, das ist ein Tool aus Amerika, kennt der ein oder andere vielleicht online, der jetzt gerade zuhört auch, die können das mittlerweile einstellen, aber früher ging das halt nicht und Amerika kackt da halt völlig drauf.
Mhm.
Aber in Deutschland ist halt so, okay, jetzt erstellst du für einen Kunden nur eine Landingpage und baust keinen Cookie-Banner ein und der kriegt eine Abmahnung.
Mhm.
Der gibt das Eisgeld dann nicht weiter.
Ja, stimmt.
Ne? Und das ist, deswegen würde ich immer schauen, weil viele Sachen weiß man auch gar nicht, ne? die man als Selbstständiger beachten muss. Ich habe letztens, es gibt sowas, wenn du Online-Kurse verkaufst, ne?
Mhm.
Ein Gesetz von 1978, Fernunterrichtsschutzgesetz oder so ähnlich.
Okay.
Das heißt, du brauchst eine Lizenzierung,
wenn du es verkaufen darfst, ne?
Ja, dass du es verkaufen darfst. Und wenn du mehr als 50% unterrichtest, was nicht im 1:1 stattfindet.
Okay.
Und einige Gerichte, also da gibt es halt noch nicht finale Urteile drüber, das wird jetzt nächstes, übernächstes Jahr erwartet, ne? Aber einige gehen halt sogar her und sagen, okay, wenn du das digital im 1:1 machst, ist das trotzdem Fernunterricht.
Okay.
So, ne? Das sind natürlich erst Gesetze 1978, da hat keiner gedacht, dass es so Video-Calls und sowas gibt. Aber
müsste irgendeiner mal anpassen.
Müsste mal einer anpassen, aber da muss man jetzt sehen, was da halt kommt. Ne? Aber deswegen, also kurz bei der Versicherung zu bleiben, Rechtsschutzversicherung und in der Regel macht halt auch so eine Betriebshaftpflicht oder sowas halt auch in der Regel Sinn. Das ist auch meistens auch da komplette Geschäftsausgaben wieder. Ne? Wenn du jetzt umsatzsteuerpflichtig bist, kannst du auch die Umsatzsteuer da rausziehen und sowas, dann ist es ein Nettotarif.
Mhm.
Ich sag mal, betriebshaftlich und je nach, das geht nach Umsatzgröße, ne?
Mhm.
So bis, ich glaube, 100.000 Euro oder sowas Umsatz. Ist man dabei 200, 300 Euro im Jahr oder so, 400 vielleicht, nicht, ne, so irgendwie sowas, die Daumenmarke, das ist halt voll entspannt, ne. Und es ist halt blöd, dass man das dann halt nicht hat, ne, also ich kann da halt ganz viele, es gibt ja auch diese, schon mal gehört, diese Anwälte, die einfach nur unterwegs sind, bezüglich, ich mahne Leute ab, die Fehler machen und so, die auf Fehler andere bedacht sind?
Nee, das habe ich noch nicht gehört. Ich war doch jetzt vor ein paar Wochen irgendwie dieser Typ, der irgendwo rumgefahren ist und die ganzen Leute angeschissen hat, wenn die falsch geparkt haben. Und
ja, so. Der Anzeigenhauptmeister.
Genau, richtig, ja, das genau. Habe ich schon gesehen.
Ja, genau. Nee, es gibt tatsächlich Rechtskanzleien, die sagen dann, hey, okay, es gab mal bei Webseiten, so total bescheuert, diese Google-Fonts, also diese Google-Schriftarten. Und das Ding ist, wenn du die normal bei dir auf der Webseite installiert hast, dann ist es so, dass die quasi von Google geladen werden. So, Google hat dann aber nicht datenschutzrechtskonform gearbeitet. Und das heißt, wenn du Google Fonts auf deiner Webseite benutzt hast, musstest du das lokal laden vorher. Dass dir der User das nicht über Google abruft, wegen dem Datenschutz, sondern dass der User das über deine eigene Page abruft. Okay. Und es gab jetzt Kanzleien, weil das weiß ja, da kommt ja kein, kein normaler Mensch kommt auf sowas. Ja. Dann sind die halt hergegangen und haben die Anwälte haben geguckt, okay, welche Webseiten gibt es, die Google Fonts benutzen. Und dann haben die einfach der Reihe nach abgemahnt, ne? So, und viele zahlen dann halt auch direkt auf Schiss, ne? Da gibt es mittlerweile auch Urteile drüber, aber das ist, naja, lange Rede, kurzer Sinn, macht auf jeden Fall Sinn, sich da so ein bisschen so ein bisschen da auch mit abzusichern. Okay, vielleicht möchte ich noch eine Sache mal ansprechen, wie du das auch für dich geregelt hast, Thema Sozialversicherung als Selbstständiger.
Ja.
Sprich Krankenversicherung, Rentenversicherung, was hast du da gemacht? Also weiter gesetzlich versichert.
Genau, ist jetzt ganz normal gesetzlich versichert, weil meine Einnahmen jetzt noch nicht so groß sind. Ich denke mal, wenn man jetzt höhere Einnahmen hat, macht das vielleicht Sinn, das nochmal über privat laufen zu lassen. Aber da bin ich noch nicht ganz so weit, dass ich das machen kann, glaube ich.
Kommt immer drauf an. Erstmal Alter ist wichtig. Also vielleicht mal für Leute, die private Krankenversicherung jetzt gerade auch hier interessiert. Ich habe gestern tatsächlich, das glaube ich auf einer Story gesagt, auf dem Video, das kommt jetzt noch die Tage, Privatpatienten werden ja schon besser behandelt, ne? Ich will jetzt gar nicht so lange darüber reden, ob das gut oder schlecht ist. Ich finde das natürlich nicht fair in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist es halt als Privatversicherter, dass man auch schauen muss, auch hier, du hast Gesundheitsfragen, wie bei einer Berufsunfähigkeit oder sowas. Das heißt, wenn du in der Vergangenheit irgendwas gehabt hast, Rücken, Knie, Arme, Kopf, was weiß ich, irgendwie, musst du es mit angeben und dann kriegst du halt Ausschlüsse. Ja. Bei mir war das zum Beispiel damals, ich habe meine privaten Krankenversicherung relativ spät gemacht, Ende 30 oder? Ne, Ende 30. Ich bin Gott sei Dank erst 33, 32.
Also gerade.
Gerade, genau. Ne, Montag werde ich 33. Ich habe die, wann habe ich die gemacht? 27, 28, irgendwie sowas. Ja. Ende 20, so. Und ich musste dann Risikozuschlag zahlen, weil ich meinen Rücken versichert haben wollte mit 20% mehr und dann nochmal 10% wegen der Schilddrüsengeschichte. Mhm. Das heißt, der Beitrag, der damals ursprünglich bei, keine Ahnung, 320 gelegen hat oder so, lag dann schon bei 450. So, ne? Und das ist natürlich, je älter du wirst, desto teurer wird es. Und dann lohnt es sich halt irgendwie nicht
mehr. Also ich weiß nicht, ob du da jetzt im Thema bist. Ich habe das jetzt auch immer mal wieder gehört. Wenn man sich privat krankenversichert, ist es irgendwie so, dass das im Alter nachher total problematisch sein kann. Ich weiß nicht, ob du da jetzt irgendwas zu sagen kannst.
Ja, kann ich tatsächlich was zu sagen. Es gibt ganz viele Mythen, die auch zum Thema private Krankenversicherung existieren. Erstmal ist es so, du kannst ja in die private Krankenversicherung wechseln, entweder als Selbstständiger oder wenn du über der Beitragsbemessungsgrenze verdienst. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf. Als ich damals noch jeden Tag Beratung gemacht habe, wusste ich die. Ich glaube, die liegt irgendwo bei 74.000, 75.000 Euro im Jahr oder so als Angestellter. Mhm. So, du kannst erstmal rein theoretisch bis zu deinem 55. Lebensjahr immer wieder zurück. Ja,
okay. Also das heißt, wissen auch nicht alle.
Genau, wissen auch nicht alle. Unter der Bedingung, wenn du aber angestellt bist, dass du unter der Beitragsbemessungsgrenze verdienst.
Okay.
So, das heißt, wenn du jetzt natürlich einen Angestelltenjob hast, wo du halt 100, 250.000 oder sowas verdienst, sollte man vielleicht mit der Firma klären, weil es gibt halt auch Sachbearbeiter, es gibt Personalverantwortliche, die sagen, nee, du hast jetzt 20 Jahre deine Vorteile als PKV-Versicherter und jetzt willst du wieder zurück, vergiss es, machen wir nicht, du bleibst schön in der privaten. Dann hat man halt Pech, ist so gut, je nachdem, wie man mit dem Personaler kann. Das wäre natürlich dann auch wiederum Beschiss, muss man dazu sagen, ne? Ja. Aber, und das wissen auch ganz, ganz viele nicht, erstmal, du solltest am besten eine private Krankenversicherung auswählen, die sehr genau prüft. Bei mir hat das damals ein halbes oder dreiviertel Jahr gedauert, bis die mich angenommen haben. So, das ist aber gut, weil viele werben ja auch damit, hey, egal, ob du was hast, ich habe das letztens auch noch mit Kollegen gehabt, einer hatte da was mit dem Herzen und sowas, ne, und ich so, boah, hey, gib das an, ne, weil wenn da was ist und du musst operiert werden, das wird richtig teuer. Ja, nee, bei der Versicherung, die winken alles durch und er ist da versichert. Der hat ja sogar jetzt einen Schaden gehabt mit seinem Herzen und die haben auch alles bezahlt, alles cool. Und er kam dann so zu mir und gesagt, hey du, die haben alles bezahlt, alles easy und so, nichts geprüft und so. Und ich denke mir so, okay, das ist jetzt für dich persönlich gut. Mhm. Aber jetzt muss man ja mal so ein bisschen weiterdenken. Das bedeutet, dass alle anderen, die da Anträge stellen, da ja auch krank reinkommen. Und je kränker der Bestand ist, also je mehr Vorerkrankungen die haben, desto teurer wird es. Und was macht dann eine private Krankenversicherung? Erhöht die Beiträge. Ja, also das ist halt zu kurz gedacht, so, ja, ich habe was, weil alle anderen dann ja auch das Problem halt haben. Deswegen bin ich halt lieber bei einer Versicherung, wo es bei mir fast ein Jahr gedauert hat, bis ich drin war, weil ich weiß, die prüfen bei anderen genauso penibel und die zahlen auch einen Risikozuschlag.
Mhm.
Ja, also halt auch schon so merken, okay, wenn ich einen längeren Weg gehe, muss das halt jemand anders auch machen.
Ja.
So, das ist so der erste Punkt, weil es gibt halt auch Versicherer am Markt, blaues Zeichen, ne, haben ganz, ganz viele lange private Krankenversicherungen auch für Beamte und sowas gemacht. Die haben halt meines Wissens nach einen sehr kranken Bestand. So, da wird es natürlich teurer. Und das ist genau das Thema, wo viele Angst vor haben. Was ist, wenn die Beiträge irgendwann so teuer sind und ich kann die nicht mehr bezahlen? So, und jetzt gibt es aber noch was, und das wissen dann halt auch wieder viele nicht. Es gibt einen sogenannten Basistarif. Das bedeutet, wenn du deine Beiträge als Privatversicherter nicht zahlen kannst, kannst du jedes Mal zurück in den Basistarif der privaten Krankenversicherung. Und der Basistarif hat die gleichen Leistungen wie die gesetzliche Krankenversicherung. Und darf auch maximal so viel kosten, wie vergleichsweise die gesetzliche Zahlen, die du bezahlen müsstest.
Okay.
Ja, das heißt, keine Ahnung, wenn der Maximalbetrag gerade aktuell bei 1.000 Euro liegt oder sowas und ich bin jetzt 58, kann ich mehr zurück in die gesetzliche, dann wechsle ich in den Basistarif und zahle maximal das, was ich da auch in der gesetzlichen zahlen würde.
Okay.
So, das gibt es halt auch, ne? Also Basistarif, ehrlicherweise, die ersten 2 Jahre, als ich privat versichert war, wusste ich das selber auch nicht.
Mhm.
Ich habe mir nur gedacht, es ist halt keine Option, dass ich irgendwann meine Krankenversicherungsbeiträge nicht zahlen kann. Ich muss halt reinhauen, sodass ich das vorher schon geregelt habe. Ne?
Ja, okay.
Aber das ist halt so ein Punkt, ne?
Ja, cool.
Okay.
Das, wie gesagt, glaube ich, wissen echt nicht viele.
Macht halt, glaube ich, wirklich Sinn, am Anfang einfach auch vielleicht noch privat zu sein. Da muss man dann auch prüfen. Mit Mitte, Ende 30 kann das auch schon sein, dass sich das gar nicht mehr rechnet. Da muss man dann sehen. Ne?
Mhm. Ja, genau. Also ich habe mir mein Angebot eingeholt und ja, da hatten wir irgendwie auch, da war ich irgendwie 350 Euro oder irgendwie sowas, glaube ich, im Monat.
Ja,
oder
ja.
400, 350 Euro.
Ja.
Irgendwie so.
Das Problem ist halt auch viel, was viele nicht machen. Zum Beispiel, ich habe jetzt aktuell, ich müsste einen Maximalbetrag bezahlen in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der PKV zahle ich weniger als die Hälfte.
Mhm.
Sonst liegt es ja an mir, ob ich diese 500, 600 Euro, die ich gerade spare jeden Monat, zur Seite lege und sage, ja, ich investiere die jetzt und baue mir damit Vermögen auf, um damit vielleicht irgendwann höhere Beiträge bezahlen zu können oder sag, ja, nee, ich hau die jetzt raus für ein neues Auto.
Mhm.
Ist halt dann auch wieder für einige kurz gedacht, ne, so. Muss man halt immer schauen, wie gut können die Leute nachher mit dem Geld.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Also, hatte ich ja auch schon mal im Vorgespräch gesagt, wir haben ja auch bei uns ein bisschen das Thema im Privaten, wie läuft das eigentlich alles mit Krypto und ETFs und so. Man sieht und hört und liest das Gefühl überall, aber die Frage ist halt immer so, wie gehst du halt wirklich jetzt daran, wie machst du das?
Ja. Lass uns das sofort machen. Ich möchte noch eine Sache ansprechen, und zwar gesetzliche Rentenversicherung. Wie hast du das denn geregelt?
Das ist jetzt zurzeit tatsächlich erstmal raus.
Raus, okay.
Weil ich das halt, das versuche ich mir gerade erstmal zu sparen, damit ich, wie gesagt, ganz gut hinkomme, so im Monat.
Ja, ich habe heute Morgen, also darfst du ja, ne? Du kannst dich du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst dich entweder befreien lassen für 3 Jahre, ne? Mhm. Dann musst du auch 3 Jahre nicht bezahlen, egal wie viel Umsätze du machst, und dann kommen die nach 3 Jahren halt an. Oder man zahlt halt freiwillige Beiträge. Hat natürlich dann auch Schutz für Erwerbsunfähigkeit und sowas, aber ich würde auch eben versuchen, nicht einzuzahlen, wenn es halt geht. Immer wenn ich Videos zur Rente hochlade, fragen mich alle so, hey, wie kann ich da rausgehen? Gerade halt nur wirklich als Selbstständiger oder halt Beamter, in Anführungsstrichen.
Ja.
Aber die haben ja jetzt diskutiert, dass es dass alle einzahlen sollen. Ne? Ich habe heute Morgen tatsächlich ein Video dazu hochgeladen. Ich glaube nicht, dass es kommt, ehrlich gesagt. Dafür sind die sich zu uneinig, die ganzen Parteien, aber das ist ja eigentlich auch schon die ganze Zeit so. Ne?
Das ist ja gefühlt bei jedem Thema so.
Ja, okay, aber achtet darauf, dass ihr halt Sozialversicherung, also Arbeitslosenversicherung, müsst ihr sowieso nicht bezahlen an der Stelle. Ich glaube, man kann sich da auch freiwillig versichern.
Kann man ja tatsächlich. Wurde mir damals auch, ich war da beim Arbeitsamt, die haben das auch gesagt, das kannst du halt machen, ja.
Ja, gut. Habe ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, aber kann man machen, ne?
Genau.
Also, genau, aber achtet darauf, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, auf diese beiden Sachen. Das ist auf jeden Fall total wichtig. So, jetzt Thema Geldanlage. Frage vielleicht nochmal, was macht man jetzt? Ne? Man hört ETFs, es ist quasi schon wie so eine Reizüberflutung, oder?
Genau, richtig, das ist das Problem. Es ist wie eine Reizüberflutung, du wirst praktisch erschlagen mit den Sachen. Und welche Anbieter, wo gehe ich jetzt rein, was investiere ich, wie viel Geld nehme ich?
Ja.
Halt echt, glaube ich, für viele so. Ich glaube halt persönlich, dass mega viele das machen wollen.
Ja.
Aber mindestens mal 80% davon auch einfach sagen, ja, nee, ich traue mich das aber nicht, weil dann ist das nachher weg und ich habe keinen Plan und wie kriege ich das wieder und keiner hilft mir. Und
ja, Also es ist, glaube ich, eine Mischung aus Reizüberflutung und dieses Thema FOMO, also Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen, weil alle sagen, du musst dein Geld anlegen, investier es jetzt, inflationsbereinigt. Jetzt durch die interessenbasierten sozialen Medien haben wir auch noch das Problem, dass wir immer die Sachen vorgeschlagen kommen, mit denen wir uns da interessieren. Aber es gibt eine Lösung, und zwar da relativ einfache in meinen Augen.
Okay.
Wenn wir über das Thema Geldanlage reden, beziehungsweise vielleicht ganz kurz Werbung an der Stelle, unten in den Shownotes findet ihr einen Link für einen gratis Investmentkurs, den ich abgedreht habe. Einfach da draufklicken, eintragen und dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Wird innerhalb von 24 bis 48 Stunden freigegeben. Wir fragen ein paar Sachen ab, einfach um Fake-Follower und sowas zu vermeiden, diese ganzen Bots. Mhm. Bestimmt auch schon mal gesehen.
Ja.
So, erstmal Grundlageninvestment. Ich halte überhaupt nichts davon und das kommt, glaube ich, bei vielen anderen Finanzinfluencern leider nicht rüber. Die sagen dann, hey, öffne dein Konto bei Trade Republic, bei Scalable Kontoeröffnung, weil kannst dein Geld ja besser investieren. Aber wenn man genau dieses Problem hat, was du gerade angesprochen hast, ist es so, wie fange ich denn jetzt an? Was ist, wenn mein Geld jetzt doch weg ist?
Ja,
ja, und da muss man einfach, deswegen gibt es diesen gratis Investmentkurs, diese Grundlagen verstehen. Wie hast du es denn bisher für dich gemacht? Also investierst du überhaupt irgendwas oder bist du wirklich so, dass du sagst, hey, steh grad vom Berg und wüsste jetzt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll?
Der Berg ist es.
Der Berg ist es, okay. Ja. Dann erster Punkt, ich mache dem nächsten Video, das werden wir jetzt heute in dem Podcast nicht komplett alles aufgedröselt bekommen, aber dass man weiß, okay, wie verteile ich mein Geld? Ne? Also das ist witzigerweise schon auf dem Flipchart da abgezeichnet. Wie verteile ich mein Geld? Aber erster Punkt ist immer Notgroschen. Bevor ich anfangen würde zu investieren, würde ich immer schauen, dass man 2, besser 3 Nettoausgaben pro Monat auf ein Notgroschenkonto kurzfristig zur Verfügung hat. Das kann angelegt werden auf ein Tagesgeldkonto oder sowas, weil da schwankt es ja nicht, ne, dass man das ein bisschen arbeiten lässt. Das sind bei den meisten deutschen Haushalten wahrscheinlich irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Die sollte man kurzfristig zur Verfügung haben, bevor man investiert. Warum ist das so wichtig? Was würdest du meinen? Was würdest du sagen?
Naja, wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes kommt, dass ich da zumindest Zugriff drauf habe und dann sagen kann, okay, jetzt
genau,
keinen Kredit aufnehmen für, weiß ich nicht, irgendwie die Waschmaschine oder...
Genau, richtig, ne? Weil das ist genau das, was vielen halt das Genick bricht oder wo die sich halt schon wieder komplett selbst zerstören. Die sind halt ungeduldig, wollen halt sofort investieren, anstatt sich dieses Rücklagenkonto aufzubauen. Sagen wir, du hast jetzt 300 Euro oder 300 Euro im Monat und hast schon 3.000 Euro angespart. Das dauert jetzt noch ein Jahr, bis du anfangen kannst zu investieren. In der Zeit kannst du das aneignen, lernen und so. Diese ganzen Basics, worauf muss ich achten und so. Ohne direkt einfach reinzugehen, weil man das irgendwo auf Instagram gehört hat.
Mhm.
Und jetzt kann es ja sein, dass, keine Ahnung, Taiwan greift China an. Oder ich glaube eher umgedreht, ne? China greift Taiwan an. Und auf einmal gehen die Kurse runter. Jetzt geht parallel dein Auto kaputt.
Mhm.
Und parallel gehen die Schrittpreise durch die Decke. So, du musst aber zur Arbeit fahren und auf einmal kannst du nicht mehr sparen und musst dein ETF-Sparplan oder was auch immer du angefangen hast zu sparen, plündern. Und der ist vielleicht gerade 50% im Minus.
Ja.
Und dann kommt so, boah, investieren. Nie wieder investieren. Ich verbrenne nur Geld.
Ja.
Und deswegen gehst du halt hin und sagst, ich baue mir erstmal einen Notgroschen auf.
Mhm.
Übrigens, witzigerweise, wenn du eine Anlageberatung machst, bei uns haben wir so Software und sowas dafür, musst du angeben, wie viel Geld die Leute als Notgroschen haben.
Okay.
Und wenn die nicht da einen bestimmten Wert haben, ich glaube, die schreiben 2,5 Nettoausgaben oder sowas vor, dann sagt das System, wir können keinen Anlagevorschlag erstellen.
Okay, alles klar.
Weil man das ja braucht. Ne? Also Punkt 1, Notgroschen. So. Dann ist beim Investieren das Wichtige, was ist das Ziel dahinter? Ne? Weil viele haben so, ja, das Geld soll einfach arbeiten. Frag mich nicht, was ich für ein Ziel habe. Ich will das Geld einfach nur nicht auf dem Girokonto liegen haben. Da liegen schon 10.000 Euro, Flo. Ich habe meinen Notgroschen. Das soll jetzt einfach arbeiten. Aber hier ist halt genau das Thema. Du musst wissen, was hast du für einen Anlagezeitraum? Weil wenn du jetzt zum Beispiel ETF, MSCI World kaufst oder sowas, dann kann der ja auch schwanken. Dann sollte das aber mindestens in meinen Augen 7 Jahre, vielleicht besser sogar 10 Jahre darin liegen. Das heißt nicht, dass das nach 2 Jahren nicht positiv sein kann. Ich habe extra so ein Community-Depot zum Beispiel erstellt. Im Februar habe ich das gestartet. Das ist jetzt 150 Euro im Plus in 4, 5 Monaten. Gut, sind auch 1.000 Euro pro Monat reingegangen. Ich mache dann demnächst YouTube-Videos zu. Aber das Ding ist einfach, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich nehme das raus und ich habe Plus gemacht. Und das sieht jetzt vielleicht jemand, der das Video sieht und sagt, okay, 4 Monate 150 Euro hätte ich jetzt auch gerne. Hätte ich jetzt auch so sparen können. Wieso habe ich das nicht gemacht?
Mhm.
Aber da könnten jetzt halt auch minus 150 Euro stehen.
Mhm.
Und deswegen ist der Anlagezeitraum so entscheidend.
Ja, okay.
Hast du dir selber mal Gedanken gemacht, was du da für einen Anlagezeitraum hast?
Also für mich wäre es jetzt halt, weil wir gerade das Thema auch hatten, ich bin jetzt befreit von dieser Rentengeschichte und so, für mich wäre jetzt das halt ein Thema, dass man halt sagt, okay, man macht halt dafür jetzt irgendwas mal demnächst, ne?
Ja.
Das wäre jetzt so, und dann ist ja Anlagezeitraum.
Genau, also wenn es wirklich für die Rente ist, dann kann man da offensiv reingehen und sagen, hey, das ist halt wirklich weg. Worüber man als Selbstständiger nachdenken kann, es gibt in Deutschland so ein Dreischichtmodell der Altersvorsorge. Du hast in der ersten Schicht die gesetzliche Rentenversicherung und die sogenannte Basisvorsorge, schon mal gehört?
Nee.
Basisvorsorge für, also Basis- oder Rürup-Rente, ja. Okay. Das ist halt quasi wie eine Rentenversicherung, also es ist eine Rentenversicherung, aber wie die gesetzliche auf einer Ebene. Das heißt, die Beiträge dazu kannst du mittlerweile zu 100% von der Steuer absetzen. Das heißt, die sind gewinnmindernd.
Okay.
Ja, und das Geld ist aber weg. Also du kommst nicht dran. Du kannst da auch in ETFs investieren und sowas. Kann halt als Basisabsicherung durchaus Sinn machen. Mhm. Ja, natürlich sind da Kosten drin oder Honorarberatung, whatever. So, aber das kann halt Sinn machen. Und da würde ich ja Selbstständiger auch anfangen. Ich würde jetzt gar nicht über zweite und dritte Schicht reden wollen. Zweite ist übrigens Riester, haben wir gerade schon drüber geredet. Ja. Aber die erste, also dann ist ja halt die Frage, okay, mache ich einen ETF-Rürup-Versicherung oder mache ich halt einen reinen ETF-Sparplan? Beim ETF-Sparplan muss man dazu sagen, einige Menschen müssen auch vor sich selbst beschützt werden. Ja,
okay.
Weil die sagen mir zwar heute, okay, hey Flo, wenn da 40.000, 50.000 Euro drin sind, ich weiß, das ist meine Altersvorsorge. Okay, wenn da 250.000 Euro drin sind und da sind 5.000 Euro Rendite an einem Tag drin, da kommt da nicht kurzfristig die Rolex, die du immer schon mal haben wolltest. Oder ja, das, der Maledivenurlaub oder so.
Das ist praktisch für was anderes, dann sagst du.
Ja, also leider Gottes ist es so. Ne? Und deswegen muss man da natürlich viele Wege durchgehen, dass man sagt, hey, okay, wenn da 250.000 drin sind, die bleiben da drin, die nehme ich nicht raus, egal was passiert. Und ich kriege auch keine nassen Füße, wenn kalten Füße, wenn das 10-20% runtergeht. Ne?
Ja.
Da gehört so ein bisschen, du hast eben Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, so ein vernünftiges Money-Mindset dazu. Ne?
Mhm.
So, aber dann kann man wirklich langfristig sagen, hey, okay, ich mache einen ETF-Sparplan oder ich mache eine ETF-Rentenversicherung, vielleicht macht man beides. Und klar, ne, wenn man das Geld halt nicht in die Rentenversicherung, in die gesetzliche Rentenversicherung packt, sollte man das alternativ weglegen. Ja.
Genau, weil, also wird halt auch von vielen so erzählt, dass man, also dass es halt fast ja besser ist, eher sowas zu machen, was du jetzt gerade vorgeschlagen hast, als es in die gesetzliche Rente reinzutun, weil ja.
Safe. Die gesetzliche Rente ist ein totes System.
Ja, genau.
Das ist ein komplett totes System. Also
wenn man jetzt die Möglichkeit hat, als selbstständiger Unternehmer, wie auch immer, das zu machen, ist es ja eigentlich blöd, wenn es fast nicht
ist. Wenn es irgendwie geht, würde ich da nicht einzahlen. Das Thema ist halt einfach nur gut, damit sind wir nachher selber schuld, weil wir wählen gehen, dass die Politik jetzt so ist, wie sie ja ist, dass die sich jetzt so streiten. Ne? Also die eine Partei, also dann hat Lindner jetzt die Rentenpaket vorgeschlagen, soll nächste Woche verabschiedet werden, dass ein Teil, irgendwie 10 Milliarden oder irgendwie sowas, investiert wird. Und dann macht eine andere Partei, ich glaube, die Linke war es an der Stelle, macht so ein Wahlplakat von einem Casino, wo drauf steht, sollen wir jetzt mit unseren Rentenbeiträgen zocken? So, wo ich mir so denke, Alter, wie kann man das machen? Weil die haben das halt nicht verstanden, die haben den Zinseszinseffekt nicht verstanden und andere Staaten wie Norwegen und Skandinavien, die Länder da oben, die machen das ja schon alle lange.
Genau.
Das funktioniert halt nicht mehr, dieses umlagenfinanzierte System. Und das wird die nächsten Jahre, das wird kollabieren.
Mhm.
Da wird halt irgendwas passieren müssen. Und spannend ist halt, wenn wir mal Politik mit reinnehmen wollen. Ich habe letztens ein Wahlplakat gesehen von den Grünen. So. Da stand drauf, wir wollen Wohnraum bezahlbar bleiben.
Das sind dann gerade die Richtigen, die damit kommen, ja.
Das kommt so im Wahljahr kommen die Grünen damit um die Ecke, Wohnraum soll bezahlbar bleiben, die letzten Jahre gesagt haben, wir brauchen neue Heizung, wir müssen alles sanieren, du darfst nicht mehr mit alten Fossilen heizen und sowas.
Ja.
Also wie widersprüchlich kann bitte etwas sein?
Ja, schon krass. Also ich sehe das halt immer wieder mal bei Markus Lanz, wenn da dann der ein oder andere sitzt, wo er dann auch sagt, Mensch, was ist denn das durchschnittliche, wissen was nicht durchschnittliche Rente? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, wo du denkst, ey, ich glaube, du bist doch dafür zuständig, machst du nicht den ganzen Tag nichts anderes?
Doch, sie schießt dagegen. Das war ja die Lang, die das an der Stelle gesagt hat. Aber wie kann so jemand entscheiden, die nicht weiß, wie hoch die durchschnittliche Rente in Deutschland ist?
Ja.
Wie kann so jemand darüber entscheiden, ob wir Geld in eine Aktienrente investieren oder nicht, die nicht mal das Problem kennt?
Ja, genau.
Das wäre ja so, als wenn ein Arzt dir ein Medikament ausspricht, obwohl er gar nicht deine Symptome kennt.
Ja.
Nimm mal davon ein bisschen was. Nee, die Tabletten wegen auf gar keinen Fall. Du weißt nicht mal, was ich für Schmerzen habe. Genau.
Ja.
Es ist, also, ne, wenn wir jetzt über Politik, man merkt das, ne, so, aber ja, wow. Okay.
Wird der Podcast noch gesperrt hier?
Ja, wir gehen nachher so ein bisschen in die Richtung von Hoss und Hopf oder so. Nee, genau.
Ich habe keine, hatten wir gerade doch hier.
Rentenversicherung?
Nee.
Gesetzliche?
Nee, hier für Verklagen. Wie heißt das?
Ach so, keine Rechtsschutzversicherung.
Keine Rechtsschutzversicherung, genau.
Kommt ja auf den Finance Civil Kanälen, von daher, ich bin da abgesichert und aufgestellt.
Sehr gut.
Ja, aber so würde ich halt vorgehen. Also um jetzt den Schwank zurückzumachen, ne? Also es macht Sinn, das durchaus zu investieren.
Ja.
Ich glaube, wir haben jetzt gerade auch schon ein paar Themen drin. Also wenn ich jetzt gerade mal so Revue passieren lasse, ne? Thema Kontenführung, ne? Auf jeden Fall trennen, Steuerrücklagen bilden, investieren, wann mache ich mich selbstständig? Du hast eben noch ein, zwei Sachen vorher gesagt. Was hast du gerade noch offen? Weißt du es vielleicht noch?
Ja, das war halt, wie gesagt, dieses Krypto-ETF-Ding, was ich noch so hatte. Ja. Ansonsten müsstest du jetzt mal gucken, was
ich weiß gar nicht mehr, was da sonst gucken, noch. Also ich hätte mir so ein paar Notizen so gemacht. Ne? Gut, du hast eine private Rechtsschutzversicherung. Übrigens auch da, wenn du halt eine geschäftliche machst, dann ist da oft ein Privatanteil mit drin. Und das ist dann aber wesentlich günstiger. Es wird separat meistens ausgewiesen. Dann hast du halt nicht mehr so viel private Kosten auch, ne? Halt ein bisschen weniger unterm Strich.
Ich hätte vielleicht noch ein spannendes Thema, was auch vielleicht den einen oder anderen noch interessiert. Ich habe jetzt zum Beispiel jemand, der macht dieses ganze Versicherungsthema halt für mich, außer dieses Provinzialding. Das ist noch so ein altes Laster, was wir noch aktuell mit rumschleppen, was da eigentlich gar nicht mehr sein soll.
Ja.
Weil bei mir ist es einfach so, ich sage, ich bin einfach echt nicht gut da drin so. Und also wenn du mir jetzt so einen Text irgendwie gibst, wo du siehst, da sind die Leistungen und so weiter, ich kann mir das durchlesen, aber ich weiß am Ende nicht mehr, was ich durchgelesen habe. Deswegen habe ich gesagt so, okay, komm, mach das bitte für mich. Und du wirst schon wissen, was richtig ist. So, hast du da vielleicht noch eine bessere Idee, eine bessere Option, wie man das machen kann?
Ja, in jedem Fall. Also erstmal Versicherung, weil wir jetzt auch über Selbstständigkeit und sowas geredet haben. Wusstest du, dass Versicherungen das beste Geschäftsmodell der Welt sind?
Nee, tatsächlich nicht.
Wenn man sich das mal so überlegt, die müssen nämlich ja nur, also die versprechen dir eine Leistung, aber erstmal kriegen die Geld von dir und die müssen nichts bezahlen.
Mhm.
So, und wenn sie was bezahlen müssen, dafür gibt es der Versicherungsmathematiker, ist das Risiko berechnet.
Mhm, okay.
Hast du schon mal gefragt, warum Versicherungen über 100 Jahre teilweise alt sind?
Nee.
Die alle Krisen überstehen?
Nee.
Weil es das beste Geschäftsmodell ist. Weil das Risiko, was sie bezahlen müssen, ist halt kalkuliert. Außer die haben mal schlechte Mathematiker, dann ist auch vielleicht mal eine Versicherung pleite gegangen. Aber gut, das ist jetzt nur so am Rande. Okay, worauf würde ich achten bei einer Finanzberatung? Dadurch, dass ich das jetzt über 12 Jahre gemacht habe, ist es in meinen Augen relativ einfach. Man muss so ein bisschen unterscheiden. Es gibt halt, du hast das aber was bei der Provinzial. Ne? Ich muss jetzt kein Hellseher sein, dass ich weiß, dass du dein Girokonto hast oder hattest. Also jetzt aktuell, das war was anderes hier.
Hatte ich früher bei der
Sparkasse.
Genau,
warum? Weil die quasi der feste Partner ist. Ne? Genauso ist es bei der Volksbank, ist es die Union Investment, wenn wir beim Investieren und bei den Versicherungen R plus V. Ne, und ich glaube, in Niedersachsen ist die VGH.
Okay.
Ja, musste gerade ein bisschen drüber nachdenken, weil ich da auch schon gar nicht mehr so viele Berührungspunkte habe. Und dann gibt es halt auch noch so Unternehmen, die mit einem Konzern zusammenarbeiten. Die sagen manchmal, die sind unabhängig, ungebundene Berater, arbeiten aber nur mit einem riesengroßen Konzern. Ich lasse das jetzt mal raus, weil dann wird der Podcast nachher wirklich gestrikt. Die machen Werbung mit einem sehr, sehr berühmten Fußballtrainer.
Ja, ich glaube, jeder weiß schon.
Haben wir hier auch schon ein paar spannende Folgen zu gehabt. Wer da mal ein bisschen hören möchte, wie die arbeiten, mal die Folge mit Markus anhören. Ich glaube, das war Folge 8 oder so. Der hatte 8 Altersvorsorgepolicen. Naja, egal. Also Versicherung, krank. Also das heißt, du hast diesen man spricht da vom Ausschließlichkeitsvertrieb. Ja? Das heißt, die arbeiten nur für eine Gesellschaft. Die rechtfertigen das, indem sie sagen, ja, wir kennen uns mit all unseren Produkten aus, wir haben nur 10 Produkte, ich kenne alle in- und auswendig, ich kann jedem Kunden aus dem Kopf sagen, was wann versichert ist und sowas. Und das will ich gar nicht absprechen. Ne? Weil wenn du nur ein paar Produkte zur Auswahl hast, kenne ich jedes in- und auswendig. Jetzt ist halt, es musst du als Kunde selber beurteilen, was ist dir denn wichtiger? Dass du deinen Berater anrufst und der sagt, ja, ist versichert oder nee, ist nicht versichert. Oder er sagt dir, weil er mehr auswählt, weil er vielleicht mehr Produkte einfach hat und sich nicht bei jedem AGBs komplett auswendig kennt. Du, hey, pass auf, ich gucke das nach, ich sag dir innerhalb von einem Tag Bescheid. Wenn das gerade nicht auswendig weiß, musst du für dich beurteilen, was für dich wichtiger ist. Das ist der einzige Vorteil, wenn man, glaube ich, wirklich ausschließlich beraten wird, in meinen Augen. Ja? Viele bringen dann das Thema an, hey, der hat nur einen Ansprechpartner. Ja, kann man jetzt auch sagen, aber die meisten, die ungebunden oder unabhängig arbeiten, so Versicherungsmakler oder so, dann ist man ja auch nur bei dem einen Ansprechpartner.
Ja.
Ja, also das hebt sich halt so ein bisschen auf. Ne? Wohingegen halt, wenn du halt vergleichen kannst über einen Makler, der wirklich sagen kann, hey, ich gucke mir die ganze Palette an, und er arbeitet halt nicht für die Versicherung, sondern er arbeitet halt für dich, weil er halt da halt, ja, unabhängig halt agieren kann. Aber er kann bessere Preis-Leistungs-Verhältnisse raussuchen. Und das ist, glaube ich, in meinen Augen der einzige Weg, wie man vernünftig beraten wird. Ob man das auf Honorarbasis macht, ob man das auf Provisionsbasis macht. Provisionsbasis ist zu 90, 95% verbreitet in Deutschland. Ich glaube, das hat einen Grund, ne? Weil, was viele auch nicht wissen, Ein Provisionsberater haftet 5 Jahre für die Empfehlung, die er ausspricht, auch mit seinem Geld. Das heißt, wenn er jetzt für einen Abschluss von der Police, von der BU, weiß nicht, 2000 Euro bekommt und du stornierst das Ding nach der Hälfte der Zeit, weil das Ding kacke war, weil er dich übers Ohr gehauen hat oder sowas, dann musst du auch die Hälfte von seinem Geld zurückbezahlen.
Ah, okay.
Das wissen halt viele nicht, ne? Das ist halt bei einer Honorarberatung, du, ich schreibe dir eine Rechnung, das kann halt schlecht sein und ob du es nachher nicht machst oder machst, Geld ist trotzdem weg.
Das, ne? Provisionsding machen, glaube ich, doch alle, ne?
Fast alle. Wie gesagt, 90-95% würde ich halt sagen. Es wird ein bisschen mehr, ne? Aber das kann man auch bei einigen unabhängigen Beratern nachher auch wählen. Und ja, das ist halt eigentlich so der Markt, ne? Nachher, also ich würde mal 2 Punkte mit reinbringen bei Finanzberatern. Das eine ist, kann derjenige vergleichen. So, wenn er es nicht kann, würde ich das schon mal nicht machen. Ja, dann gibt es noch ein paar Grundsatzsachen, das ist aber für mich. Wenn er mir pauschal sagt, hey, yo, vermögenssicherte Leistung in Bauschauvertrag, würde ich halt die Tür aufmachen und gehen und wegrennen und mich da nie wieder melden. Ja. Das ist, kann man aber durch finanzielle Bildung Grundwissen halt kennen. Also wenn du dir zum Beispiel auch diesen Grades Investmentkurs und sowas anguckst, da kommt jetzt demnächst auch noch was für Versicherungen und sowas, was ich da mit reinbringe. Und wenn du das weißt und zum Berater gehst, dann kannst du schon mal 80% unterscheiden, indem du, kannst du unabhängig beraten, nee, kann ich nicht, okay, dann gehe ich weg. Mache ich nicht. Also meine persönliche Meinung. Ne? Wie gesagt, es wird also sicherlich
nicht nur eine Versicherung, sondern
genau, so das ist, oder genau, das ist der allererste Punkt. Und der zweite Punkt ist der Faktor Mensch. Mhm. Weil du kannst, egal wie gut das System ist, ja, egal wie gut derjenige vergleichen kann, wenn der Typ ein Arschloch ist oder die Frau, dann kann er dich trotzdem verarschen. Ja. Ja, und das ist so, also viele Menschen haben dabei ein Bauchgefühl, ne? Sie sagen, hey, nee, bei dem passt mir die Nase nicht und Bauchgefühl ist blöd und keine Ahnung was. Und das wird sicherlich auch mal in Beratung bei mir vielleicht der Fall gewesen sein. Man kann sich nicht mit jedem Menschen verstehen. Das ist auch voll nicht in Ordnung, aber das muss gegeben sein, ne? Also menschliche Ebene muss passen und das Vergleichen. Und dann ist man da relativ in meinen Augen gut aufgehoben, ne? Ja. Vielleicht Eigenwerbung auch an der Stelle. Mein Team bildet dazu auch unabhängige Beratung an. Kann man da natürlich auch einfach nutzen.
Ja, cool.
Ja. Ja, Matze, wir haben voll viel, also genau, hier steht es tatsächlich sogar noch, bevor wir das hier gleich mal auch abschließen, wir haben auch schon über eine gute Stunde zusammen. Ich würde es auf jeden Fall mal rechnen, ne? Also die deutsche Rechtsschutz, ne, ich habe das gestern nur mal ganz kurz so durchgerechnet, ne, statt 340 auf 220 Euro runter. Ich wusste nicht, ob es ein Familientarif ist oder nicht. Also Matze zahlt gerade 340 Euro für seine Rechtsschutzversicherung. Weißt du, was da mit drin ist?
Da ist auf jeden Fall, Arbeitgeberding, brauche ich eigentlich gar nicht mehr, ne?
Merkst du?
Merke ich gerade selber, ja.
Ja.
Diese klassischen hier, Verkehr und solche Sachen.
Ja, okay, ne? Also man kann, bei Rechtsschutzversicherung ist es so, man kann wählen, entweder macht man eine Verkehrsrechtsschutz alleine, das geht, oder eine private alleine, das geht. Ansonsten so Arbeitgeberrechtsschutz zum Beispiel und Mieten, also nicht als Vermieter, sondern als Mieter.
Das ist auch noch mit drin, ja.
Ist immer gekoppelt an privat. Also das gibt es halt nur so. Und du kannst auch alles zusammen. Und ich bin davon ausgegangen, dass das hier ein voller Tarif ist, mit allem drum und dran. Der wird halt neu mit einem einfachen Vergleich 220 kosten. Sind sogar nur 217. Ne? Also wie gesagt, ich habe es gestern einfach mal durch meinen Rechner durchgejagt. Und als Familientarif, wenn die Kinder mitversichert sein sollen, sogar 260. Ne? Also so oder so.
In meinem Fall damals schade war, dass halt dieses ganze Thema mit Unterhalt und so nicht mit drin war.
Das weiß ich tatsächlich jetzt aus dem Kopf nicht. Das ist jetzt so ein Thema, wo ich sage, also die Versicherung auch da, ne? Das wissen auch viele nicht, meine Rechtsschutzversicherung. Die denken ja, ich reiche jetzt jeden Blödsinn da ein. Mhm. Ja gut, wie gesagt, die rechnen halt durch, ob du ein lohnenswerter Kunde bist oder halt eben nicht. Und wenn du innerhalb von 2 Jahren da 2 Fälle einreichst, weil du zu schnell gefahren bist und das war auch deine Schuld und das wird beides abgeschmettert, dann kann es auch sein, dass du auch immer eine Kündigung kriegst. Mhm. Und dann kriegst du auch keine neue mehr.
Ah, okay.
Weil du musst bei deinem angeben, hast du schon eine gehabt die letzten 3 Jahre? Ja, ich hatte eine. Wurdest du vom Versicherer gekündigt? Ja, wurde ich. Okay, Ablehnung.
Okay, alles klar.
Bei der Haftpflichtversicherung ist genau das Gleiche. Ne? Ja. Das denken auch viele, Haftpflichtversicherung, ja, ich habe eine Haftpflichtversicherung, hier Handy bezahlen lassen. Mhm. Machen die meistens auch. Ist halt nur blöd, das dafür herzugeben, weil eine Haftpflichtversicherung ist eigentlich eher in meinen Augen dafür da, sollte man auch unbedingt haben, weil finanzielle Ruin, wenn du einem Menschen Schaden zufügst, das muss nicht mal direkt sein, das ist, wenn du erst verprügelst oder so.
Ja, mit dem Auto irgendwie oder
gut, dafür brauchst du Fahrradfahren. Genau, also mit dem Auto, deswegen brauchst du ja eine Kfz-Haftpflichtversicherung, dafür ist die ja Pflicht. Mhm. Ne? Aber auch eine private Haftpflicht zum Beispiel, wenn ich glaube, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn jetzt zum Beispiel Sturm ist und du lässt was auf dem Garten stehen, eine Blumenvase oder sowas, und die weht runter und du hast die nicht reingeholt, weil es deine Pflicht gewesen wäre, die reinzuholen, und die fällt einem Fußgänger auf den Kopf und der ist querschnittsgelähmt oder sowas.
Okay.
Oder tot.
Ja.
Würdest du da verhaften, weil du die Vase nicht reingeholt hast.
Okay, krass.
Ja, also das sind, ne, teilweise solche Sachen. Und dann gehen wir in den Millionenschaden und dafür ist eine Haftpflichtversicherung da.
Ja.
Aber nicht unbedingt, hey, der hat einen Kratzer auf mein Handy gemacht. Muss auch jeder selber wissen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, gut, dass wir es nochmal gehabt haben. Haben wir Versicherung gesprochen, Versicherung als Selbstständiger, welchen Schritt gehe ich in die Selbstständigkeit, wie fange ich an zu investieren, Steuern. Also ich glaube, in dieser Stunde war echt eine Menge Value drin.
Ich denke auch.
Was macht dein Kopf? Raucht er gerade schon?
Ja, ist viel, ne? Musst du erstmal so ein bisschen verarbeiten und ja, das Witzige ist auch, das eine oder andere, also zum Beispiel das mit den Konten jetzt, ne? Das habe ich schon mal gehört. Das weiß ich irgendwie auch, aber dieses, also ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein krasses Ding für jeden, der sich selbstständig machen möchte, von ich will das machen zu ich mache das wirklich, hört sich jetzt nicht viel an, aber der Schritt ist halt so krass groß.
Ja.
Auch wenn es manchmal so für dich wahrscheinlich jetzt, der sich sein Leben lang oder schon lange auf jeden Fall mit Finanzen und so weiter beschäftigt, für dich ist jetzt wahrscheinlich der Schritt, ach komm, dann lege ich mir einfach mal 3 Konten an und fertig. Aber für jemanden, der das halt noch nie gemacht hat, so, oh ja, und soll ich jetzt wirklich die Bank nehmen oder doch lieber eine andere? Und mache ich nächste Woche.
Ja.
Und das ist halt zum Beispiel jetzt bei diesem, ich mache mich selbstständig Ding auch, ne? Du fängst an, dich darüber zu informieren. Ah, soll ich das wirklich machen? Nee, mache ich doch nicht. Mache ich vielleicht nächsten Monat. Und das ist halt immer so krass zwischen, ich will das eigentlich und ich mache das jetzt wirklich.
Ja, ja.
Ist schon.
Du hast damit vollkommen recht, 2 Gedanken dazu. Der erste erstmal, man denkt es immer so, ja, hey, der macht Finanzen und der macht das alles und gerade die nicht. Ich bin in vielen Sachen auch nicht so mega konsequent, wenn die mir nicht gerade mega Value geben. Als Beispiel, ich wurde jetzt schon vor ein paar Monaten, ich habe damals mal Kryptowährungen gehabt bei Binance, ne, und habe gedacht, komm, wir schießen mal wieder ein paar tausend Euro rein. Gesagt, komm, dann hast du wenigstens wieder ein bisschen was. Bei Binance bin ich rausgegangen, weil schlechter Ruf und gab so ein paar blöde Nachrichten und sowas, habe alles verkauft. Und vor ein paar Wochen habe ich auch mit einem Krypto, mit Georg gesprochen, der kennt sich mit Krypto aus, und da habe ich gesagt, komm, hey, jetzt investiere ich nochmal er hat gesagt, hey, mach das da und darüber. Und dann bin ich auch angefangen, mir eine Plattform zu eröffnen. Habe aber, das war damals im Dänemark-Urlaub, damals, letzten Monat, im April. So, und hab dann musste mich dann verifizieren, aber wir hatten in Dänemark so eine schlechte Internetverbindung, dass das nicht geklappt hat. Mhm. Und weißt du, wann ich mich verifiziert habe dafür?
Immer noch nicht.
Gestern.
Okay.
Weil der Typ mir gesagt hat, hey, jetzt gerade wird irgendwas spannend in einem bestimmten Bereich. Aber sonst habe ich das halt auch nicht gemacht, ne? Weil das für mich so, ja, okay, hast du es jetzt, also ich bin da auch nicht immer geradlinig, wenn es halt nicht so ein Mega-Value hat, aber das ist schon wichtig, ja, also mit den Steuern, das würde ich sofort machen.
Ja.
Und der zweite Hack bei sowas, das gilt übrigens für alles, egal was du dir für Ziele oder so setzt, man hat ja meistens so ein Wunschbild, was will ich mal werden oder wer will ich mal sein, ne? Hey, ich bin der, der meinem Sohn XYZ ermöglicht, ich bin der, der anderen Menschen hilft bei was weiß ich, ne? So, und in dem Moment, wo man auf eine Sache keinen Bock hat, ne, oder ich bin der Mensch, der mit Sixpack am Strand steht oder sowas, in dem Moment, wo man keinen Bock auf irgendeine Situation hat und die Situation aber dafür unbedingt wichtig ist, dass diese Handlung zu machen, um diese erfolgreiche Person zu werden, sich die Frage zu stellen, was wird das zukünftige Ich, was ich sein möchte, rückblickend von mir heute denken?
Okay.
Was wird das jetzt zu mir sagen?
Ja.
Stell dir vor, das zukünftige Ich, das, was du sein willst, der erfolgreiche Matze, der keine Ahnung was für Ziele und Co. schon erreicht hat, der steht jetzt neben dir und sieht, wie du dieses Konto nicht eröffnen würdest. Was wird der jetzt zu dir sagen?
Der wird wahrscheinlich sagen, schön doof was.
Meistens dauert es 3 Sekunden, dann rennt man und macht die Aufgabe.
Ja.
Ja,
okay. So, schon ein guter Tipp auf jeden Fall.
Als kleiner Hack, um sich selbst zu überlisten.
Ja.
Alright. So, jetzt haben wir halt echt hier wirklich extrem Value drin. Ich glaube, Caro denkt sich auch schon, passt, die sitzt im Hintergrund, hat sich das alles schon im Preview schon mal angehört. Matze, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir werden ihn dir verlinken in der Beschreibung, in den Shownotes. Schaut das gerne, wenn das für euch spannend ist. Thema Social Media Marketing, Videobearbeitung und Co. Gehört was zu mit Mitte 30, voll selbstständig. Ich habe da mega Respekt vor. Wie gesagt, ich bin den sicheren, feigeren Weg gegangen damals. Muss jeder nach, wo sich selbst wissen. Ich wünsche dir da auf jeden Fall alles Gute. Weiterhin und vielen Dank, dass du heute Gast im Finanzinsider-Podcast warst.
Ja, ich sage auch nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich so vieles von dir mitnehmen konnte und auch sowas ist halt wieder eine Erfahrung, habe ich noch nie gemacht, ist jetzt für mich auch das erste Mal, hat mega viel Spaß gemacht. Ich kann nur jedem empfehlen, bewerbt euch mal bei Flo für den Podcast, ist sehr, sehr cool.
Genau, sehr geil. Danke dafür das Feedback, freut mich, dass ihr Spaß gemacht habt, stimmt, können wir auch nochmal sagen, ne? In der Beschreibung, in den Shownotes. Da sind so viele Links. Ihr habt richtig viel zu tun. Finanzkurs, Matze abchecken und bewerben, wenn ihr hier Gast sein wollt. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ja. Ciao, ciao.
Danke auch. Ciao.